Plan Z, der Interview-Podcast mit Rick Zabel.
It's Rick, baby.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z. Und unverhofft kommt oft, es war nicht geplant, aber dann hat's mich getroffen wie ein Blitz. Matthias Brändle, wir hatten ja abgemacht, dass wir eine Nacht auf den Weg in unseren Urlaub bei dir schlafen. Und dachte ich mir, warum eigentlich nicht mit dir eine Podcast-Folge aufnehmen? Hallo Matthias.
Ja, hallo und willkommen.
Also ehrlicherweise haben auch viele Leute mir geschrieben, als sie gesehen hatten, dass wir zusammen gerade rumhängen auf Instagram. Denn wir machen hier im sehr, sehr schönen Vorarlberg in Hohenems einen kleinen Zwischenstopp. Ich bin gestern, also heute früh, es ist der Montagmorgen, Sonntagabend, beziehungsweise Sonntag tagsüber, waren die deutschen Straßenmeisterschaften in Donaueschingen. Und Leonie, Oskar, Fritz und ich, also die Familie Zabel, wir sind jetzt eine Woche in den Bergen in Südtirol. Familienurlaub, weil für mich keine Tour de France ansteht dieses Jahr, was aber schon klar war, deswegen konnten wir diesen Urlaub planen. Und weil, oder bis Leute, die kleine Kinder haben, die können das vielleicht gut nachvollziehen, weil wir nicht in eine Tour durchfahren wollten, vom Süden Deutschland bis nach Südtirol, haben wir die ganze Zeit überlegt, okay, wo könnten wir denn noch einen Zwischenstopp machen? Und dann habe ich mal auf der Karte geschaut und das wunderschöne Vorarlberg liegt perfekt, um einen Zwischenstopp zu machen. Deswegen dachte ich, frage ich doch mal einen alten, guten Kumpel und Teamkollegen Matthias, ob wir da pennen können. Somit ist das Setting erklärt, warum wir jetzt eine Podcast-Folge aufnehmen. Ich freue mich sehr, dass es nochmal klappt. Und wir haben ja auch sicherlich viel zu besprechen.
Ja, auf jeden Fall. Und es freut mich auch, dass ich dir meine Heimat ein bisschen näher bringen kann. Ich habe es dir ja oft schon auf den Zimmern bei den Rennen erklärt, wie schön es hier ist im Vorarlberg. Und ich glaube, gestern, wo wir da reingefahren sind mit den ganzen Bergen, mit dem Bodensee, habe ich die, glaube ich, auch überzeugen können, dass es hier schon ganz schön ist zum Wohnen.
Na, auf jeden Fall. Ich kann verstehen, warum der neue deutsche Meister Emo Buchmann, Lennart Kemner, Rudi Selig, Pascal Ackermann sind ja auch alle hier hingezogen. Und ihr trainiert ja auch des Öfteren mal zusammen. Also so wie wir in Köln einen Hotspot haben, habt ihr hier auch am Bodensee einen Hotspot. Und das kann man definitiv verstehen. Ich habe gestern aus Spaß gesagt, als wir auf deiner Terrasse standen, oh, guck mal, das ist ja ein Ausblick hier wie auf der Glessener Höhe. Da können jetzt vielleicht nur die Leute das verstehen, die aus der Nähe und Umgebung von Köln kommen, weil das ist da so die größte Erhebung, zumindest auf der Rheinseite, auf der ich wohne. Und da gibt es halt einfach kein schönes, oder was heißt, es gibt kein schönes Panorama, aber natürlich nicht so ein schönes Bergpanorama wie hier. Da kann man schon neidisch werden.
Ja, es lässt sich hier, ein Ruhestand lässt sich definitiv genießen hier.
Genau, wir haben einiges zu bereden. Also nicht nur, dass ich dich jetzt besuche, du bist ja auch gestern zur Deutschen Meisterschaft gekommen und hast mich leiden sehen. Wir können einfach mal, ich glaube, die Deutsche Meisterschaft, den Radsporttag Revue passieren lassen. Und dann gibt es natürlich einiges zu besprechen, weil, wenn ich mich recht erinnere, haben wir unsere letzte Podcast-Folge aufgenommen im Teamwagen zusammen hinten auf der Rückbank. Kurz vor der 21. Etappe beim Giro d'Italia letztes Jahr. Wir haben ja letztes Jahr noch als Teamkollegen und Zimmerpartner beim Giro einen Podcast geführt, wo wir, ja, wie so ein Giro-Tagebuch halt. Und eigentlich verrückt, dass hätte mir da jemand gesagt, die nächste Podcast-Folge nehmen wir in Hohenems bei Matthias auf. Matthias und Alex sind nicht mehr deine Teamkollegen. Matthias hat aufgehört. Bis dahin hätte ich das wahrscheinlich, ja, ungern unterschrieben, das ist auch gar nicht glauben können. Aber ja, ich glaube, wir haben einiges zu besprechen.
Auf jeden Fall, ja, es hat sich sicherlich viel geändert.
Wollen wir mit der Deutschen Meisterschaft anfangen?
Ja, da durfte ich gestern das erste Mal so als Fan so ein Rennen erleben. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Es war ein sehr schwerer Kurs, es waren 215 Kilometer, es war wirklich eine sehr kurvenreiche Strecke, viele kleine Anstiege drin und man hat eigentlich von Anfang an gesehen, das Rennen ist in vollem Gange, da wird attackiert von Anfang an, da wird Tempo gemacht und ich glaube, es gab nie einen Moment, wo es wirklich langsam war. Oder wie hast du das erlebt, das Fahrer?
Ganz genau, also ich bin wirklich, ich glaube, die letzten drei Runden des Rennens habe ich nicht mehr gesehen und das war eine relativ große Runde von 26 Kilometern. Es waren, meine ich, 2.500 oder 2.600 Höhenmeter ausgeschrieben. Ich glaube, es waren im Endeffekt in der Realität knapp über 3.000. Und ja, es war für mich ein sehr, sehr schweres Rennen. Es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht zu fahren. Ich bin ja aus verschiedensten Gründen die letzten drei Jahre bei der Deutschen Meisterschaft nicht mitgefahren. 2020 war einfach damals war ich, glaube ich, erster Ersatzmann für die Tour. Und wir hatten vom Team, ja, da im Sommer 2020 war Corona ja noch höchst oder hochaktuell. Dementsprechend wurde es vom Team untersagt, die Meisterschaften zu fahren, weil man Angst hatte, und selbst ich als Ersatzmann durfte nicht fahren, weil man Angst hatte, dass man sich bei den nationalen Meisterschaften kurz vor der Tour de France ansteckt mit Corona und dann ausfällt. Deswegen bin ich damals auf dem Sachsenring nicht gefahren. Das wäre zwar ein Parcours gewesen, da hat Marcel Meisen damals gewonnen, der mir noch ganz gut gelegen hätte. Und dann die letzten zwei Jahre, sowohl in Stuttgart als auch in Winterberg, waren die Parcours einfach zu schwer. Deswegen bin ich nicht gefahren. Ehrlicherweise wäre ich konsequent und mir treu geblieben, hätte ich auch diese Meisterschaft nicht fahren sollen. Aber irgendwie auf der einen Seite hatte ich einfach mal wieder Bock, eine deutsche Meisterschaft zu fahren nach drei Jahren. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich vielleicht auch auf dem Höhenprofil, was ich mir so angeschaut hatte, habe ich den Parcours unterschätzt und dann einfach eine Fehleinschätzung gemacht. Er sah, und ich glaube, da haben sich viele erschrocken, er sah doch ein bisschen leichter aus, als er jetzt in der Realität war. Vorher hatte man gesagt, okay, es ist ein Klassiker-Parcours oder ein Sprinter, der gut berghoch fährt. Ich denke da an einen Pascal Ackermann zum Beispiel, der kann da auch mit ankommen. Die Realität hat gestern gezeigt, es war schon eher ein Parcours für Bergfahrer. Und außerdem, ganz großer Grund auch, dass der Rick Sauser, der das veranstaltet, der war ja auch schon mal hier bei Plan Z im Podcast, ich glaube beim Besenwagen war auch in letzter Zeit des Öfteren, der hat natürlich marketingtechnisch auch alle Register gezogen, hat da auch eine wirklich formidable Meisterschaft aufgezogen mit zwei Fanzones, die eingerichtet wurden, also einfach Fanbereichen mit Leinwänden. Das war wirklich sehr, sehr professionell organisiert und da wollte ich das auch als Fahrer ehren und respektieren und dachte mir, okay, ich gehe mal an den Start, aber sportlich hat es eigentlich für mich keinen Sinn gemacht.
Ja, man muss ja sagen, es war ganz, ganz interessantes Rennen, weil es ist eigentlich, Emo ist ja gleich in der zweiten Runde, ist der weggefahren, zusammen mit Jonas Kock, ich glaube mit Miguel Heidemann, genau. Und das hat so große Fahrer so früh schon in die Attacke gehen, habe ich mir gedacht, okay, das wird ein interessantes Rennen. Und dann, ich war auch in der ersten Verpflegungszone, ich habe da Schwarzmann, Ackermann, Selig habe ich verpflegt und es wurde einfach nie langsam. Das ganze Rennen, das Feld ist immer Vollgas gefahren und die vorne sind Vollgas gefahren. Und es wurden immer weniger Fahrer. Ich habe auch als Fan habe ich mir die ganzen Namen von diversen Fahrern habe ich mir auf meinen Körper geschrieben. Und es war halt, jede Runde musste halt wieder einen Fahrer wegstreichen. Am Schluss war noch Schwarzmann oben, Kemner war noch oben und Emo war oben. Ich musste leider Rick wegstreichen, Ackermann musste wegstreichen, Schwarzmann musste auch wegstreichen. Und von dem her, es war wirklich ein sehr, sehr hartes...
Selig, Ackermann und Zabel musstest du wegstreichen. Ah,
genau, die drei musste
wegstreichen. Die drei Schwergewichte, sage ich mal.
Ja, durften leider nicht bleiben als aktive Fahrer im Rennen auf meinem Körper, aber war auf jeden Fall ein Riesenspaß und hat schon was ausgelöst in mir. Und es war so, ich bin froh, dass ich nicht mehr dabei bin, aber es ist richtig cool, sowas wieder mal live zu erleben.
Ich habe auf jeden Fall jede Runde, an dem ich dich gesehen habe, du standst ja auch, also die Verpflegungszone war auch an einem Berg, was aber einfach eine Bundesstraße war, die berghoch führte, wo ich im Vorfeld beim Abfahren der Runde dachte, ja okay, hier, der ist okay, der war dann aber im Rennen auch nicht okay, der hat dann auch wirklich sehr weh getan und bei mir hat Andreas Stauf die Flaschen angegeben und dich habe ich halt auch gesehen in der Verpflegungszone und dachte mir nur so, der Brändle, ey, der kleine Penner, der kann jetzt hier Flaschen angeben und wir oder ich quäle mich hier immer noch. Das war auf jeden Fall, also einfach mal, auf mein Rennen einzugehen. Wie gesagt, ich war nicht bis zum Schluss dabei. Ich bin vorzeitig ausgestiegen. Ich glaube, es sind nur 34 Fahrer durchgefahren. Also Respekt an alle 34, die da überhaupt durchgekommen sind. Und ich glaube, die einzigen zwei Fahrer, mal Respekt an der Stelle, Maurice Ballerstedt und Max Walscheid, die ich nicht zu den Bergziegen zählen würde. Also die anderen, da ist einfach klar, das sind so ein Jonas Rutsch und Nils Pohle, die können ja auch gut berghoch fahren, auch wenn die ein bisschen mehr wiegen. Also da waren wirklich immer noch die Stärksten übrig am Ende. Und es war krass, also wie du sagst, es war ein technisch anspruchsvoller Parcours mit der Durchfahrt in Asen. Da sind wir so gefühlt, das war eine Klassikerpassage, wo wir gefühlt einen Berg im Ort irgendwie aus drei Richtungen gefahren sind. Die Runde an sich war sehr schön. Und eigentlich habe ich schon damit gerechnet, dass die ersten zwei Runden schnell werden, einfach weil Bora sicherlich den Anreiz hat, das Feld relativ schnell zu dezimieren und das klein zu machen, damit man dann das Rennen besser in der Kontrolle hat. Und auch oft blöd gesagt, hat man ja als Profi, denkt man sich, okay, es ist schon besser, wenn die Vereinsfahrer und die Conti-Fahrer nicht mehr dabei sind, dann ist es ein bisschen sicherer. Und diese ersten erwarteten zwei Schnellrunden, die haben einfach nicht aufgehört. Also ich habe mich dann irgendwann, habe ich gemerkt, okay, warte mal, wir haben jetzt 60 Kilometer, wir haben jetzt 80 Kilometer. Ich kann langsam nicht mehr, ich bin komplett am Anschlag. Und es waren vielleicht noch 50 oder 45 Fahrer im Feld, als ich noch dabei war und auch langsam so die Segel streichen musste. Also da waren schon drei Viertel des Feldes waren nicht mehr dabei. Und ich dachte, jetzt irgendwann müssen sie ja mal rausnehmen und wir fahren vielleicht mal zwei, drei Runden ein bisschen kontrollierter, damit alle mal durchatmen können. Aber das ist einfach nicht passiert. Es gab drei Anstiege auf der Runde und an jedem wurde freudig attackiert, beziehungsweise war ich freudig immer ganz hinten im Feld, habe mich nochmal drüber gerettet oder war schon abgehangen und bin in der Abfahrt wieder zurückgerollt. Das ist aber natürlich ein Teufelskreis. Das machst du vielleicht noch eine Runde lang und irgendwann musste ich dann leider die Segel streichen. Was natürlich immer blöd ist, auszusteigen, das macht kein Rennfahrer gerne. Aber gestern konnte ich wirklich sagen, dass ich da mein Bestes gegeben hatte und es einfach nicht mehr drin war. Wir haben auch auf der Autofahrt drüber geredet. Es ist dann irgendwie schon immer bitter als Rennfahrer auch oder man ärgert sich oder ist vielleicht sogar ein bisschen traurig, wenn man einfach sieht, okay, mehr war heute nicht drin. Es gibt einfach dann immer noch 40 Fahrer, die auch selbst bei einer deutschen Meisterschaft auf so einem Parcours, klar, der liegt mir nicht, aber man hat es ja trotzdem mal schwer, das zu akzeptieren, dass andere einfach stärker und besser sind. Und ja, auch nochmal, wenn man alleine an Emo Buchmann denkt, klar, das ist ein ganz anderer Fahrertyp als ich, aber dass der da so ein Rennen hinlegt und so ein Solo vorne weglegt. Für Emo freut es mich sehr persönlich, weil der hat ja auch eine lange Durststrecke jetzt gehabt und viel Pech gehabt. Schön, dass er das durchziehen konnte. Und auch an Bora kann man nur sagen, besser kann man das Rennen nicht fahren. Klar, die stehen mit 10 Fahrern am Start.
Ja, aber du musst das Rennen trotzdem irgendwie so fahren, dass mit 10 Fahrern das gewinnst. Und wenn du mit 1, 2, 3 ins Ziel kommst und genau. Emo einen 75 Kilometer Solo hinlegt, der hat ja auch so viel Pech die letzten Jahre. War er wieder gut in Form, hat er wieder einen Sturz gehabt und ich glaube, das gibt ihm jetzt schon ein bisschen einen Boost für die Tour de France, wenn er da wieder mit dem Meistertrikot fahren kann und ja, genial, dass er das Rennen gewonnen hat und richtig souverän.
Die Bora-Fahrer, muss man auch wirklich sagen, haben es perfekt gespielt, weil die hatten halt mit Emo einfach dann einen super starken Fahrer vorne, konnten ab dem Moment eigentlich alle Attacken hinten einfach nur noch mitgehen und konnten immer sagen, ja, ich fahre nicht, weil ich habe ja, mein Kapitän ist vorne oder wir gewinnen das Rennen mit Emo, der vorne ist, wenn er vorne bleibt. Und dann hat man natürlich gesehen, die paar Fahrer, die noch übrig geblieben waren, die auch super stark waren, die müssen dann die Führungsarbeit leisten, die kreiseln, machen sich halt auch dann Runde für Runde, gehen die Körner da auch weg, während die anderen starken Bora-Jungs ein bisschen hinten im Windschatten draufliegen können. Das hatte sicherlich nichts mit draufliegen zu tun auf dem Parcours, es war auch einfach schwer mitzufahren, aber dann hat man aber natürlich am Ende noch mal ein bisschen mehr Energie als die anderen, die halt fahren mussten. Und dann, als die schon angenockt waren wie so ein Boxer, konnten die halt einfach noch mal losattackieren, so wie das Nico Denz und Max Schachmann dann gemacht haben. Und somit hat Bora im Männerstraßenrennen Platz 1, 2 und 3 belegt. Und ich habe das Rennen auch einfach dann vom Streckenrand angeschaut, die letzten drei Runden und beziehungsweise den Livestream geschaut. Trotzdem muss ich sagen, trotz eines nicht erfolgreichen Rennens für mich persönlich, hat es Bock gemacht, da zu fahren. Es war eine schöne Veranstaltung, die haben das super organisiert und es war auch irgendwie wieder mal cool, diese Radsportfamilie, die zusammenkommt. So eine deutsche Meisterschaft hat ja auch einen ganz eigenen Vibe, sag ich mal, weil du hast es auch gesagt, ich war Einzelstarter. Ich habe halt die zwei Nächte davor mit meiner Familie im Hotelzimmer geschlafen. Ich bin selber den Tag davor Mittagessen gegangen, Abendessen gegangen. Ich musste selber klären, wo ist mein Ersatzrad, wer gibt mir Flaschen an. Man hat ja diesen kompletten professionellen Support, hat man ja nicht mehr bei der Meisterschaft. Man organisiert alles selber und irgendwie ist das auch mal ganz cool.
Ja, ich finde, bei mir war es damals so, es hat mich immer wieder so an die Jugendzeit, die Juniorenzeit zurückerinnert, wo man wirklich kein Support hat, wo man selber die Flaschen machen musste, selber überlegen, wie viele Flaschen trinke ich eigentlich, selber das Rad pumpen, selber einstellen, selber putzen. Also und auch mit den ganzen Betreuern, Helfern, das selber zu organisieren, wo steht wer, wer ist im Auto, wer ist da, das ist im Team, läuft das einfach automatisch ab und wenn man sich da als Fahrer immer selber wieder mal Gedanken machen muss, merkt man schon, da steckt schon ziemlich viel dahinter, das Ganze perfekt zu organisieren.
Ich habe auch, das Schöne ist ja auch, weil man einfach ganz viele alte Gesichter, wie du sagst, aus der Jugendzeit sieht man halt auch oft dann einfach nur bei der deutschen Meisterschaft mal wieder. Leute, die für die Verbände arbeiten, die Conti-Teams führen, die sieht man bei der deutschen Meisterschaft dann und viele Gesichter, mit denen man schon mal zu tun gehabt hat. Man hat einen kleinen Smalltalk, man grüßt sich und es war sehr cool. Das kann ich auch noch erzählen, das habe ich gestern im Auto erzählt, mit Abstand der. Es war ein Mix aus unangenehm und witzig. Es gab ja auch da eine Fahrervorstellung vorm Start Und ich wurde als, ich bin als Einzelstarter alleine auf die Bühne, sagen wir es mal, gekommen. Es war eine Treppe. Und dann wurde ich anmoderiert als der große Entertainer des Radsports, der Master of Wheels und Instagram, während auch alle anderen Rennfahrer unten standen. Und ich dachte mir aber nur so, ja, das ist, ich mache das sehr gerne und das ist sicherlich ein großer Teil meines Lebens und von mir. Aber eigentlich bin ich hier schon auch als Profi-Radsportler am Start und würde gerne Rennen fahren und nicht als rasender Reporter. Aber es war witzig.
Ja, ich glaube, es war da auch ein bisschen unangenehm, dass sie sich da, dich da so hochheben als Superstar. Du bist ein Superstar, was Reels angeht, was das andere angeht. Aber
Ja, Superstar ist ein bisschen hochgegriffen. Aber ja, ich hab's euch im Auto erzählt, als wir gestern zurückgefahren sind. Wirklich eine wunderschöne Autofahrt von Villingen-Schwenningen am Bodensee entlang hier nach Hohenems, wo du jetzt wohnst. Und ich habe auch direkt eine Frage. Wir sind jetzt hier bei dir in der Wohnung. Und sag mal, verdient man als Zeitfahrer irgendwie mehr als Anfahrer? Weil du hast ja hier, kann man schon so sagen, eigentlich hast du wie so ein Palast, der am Hang von Hohenems ist, wo du so über die Stadt drüber schaust. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, so, hätte mir das vorher immer jemand gesagt, dann wäre ich auch Zeitfahrer geworden.
Ja, nee, ich glaube, ich habe nicht. Klar, ich hatte schon ein paar gute Jahre, wo ich gut Geld verdient habe, aber ich habe auch immer gut gespart. Ich glaube, mein erstes Auto habe ich mit 24 gekauft. Ja,
nur Spaß.
Mein erstes Grundstück mit 20 und dann habe ich halt mein ganzes Geld habe ich hier halt irgendwie rein investiert, weil ich immer gedacht, ich will eigentlich, wenn ich aufhöre, abfahren, will ich eigentlich die Freiheit haben, so wenig zu tun wie möglich. Darum habe ich einfach immer das ganze Geld, wo ich im Radsport verdient habe, habe ich hier in das Bauprojekt reingesteckt. Ist ja, ich habe hier meine Wohnung und 5 Mietwohnungen. Die helfen mir, den Kredit abbezahlen und ich glaube, war ein gutes Investment für die Zukunft.
War eine gute Entscheidung. Ich glaube, da können auch viele relaten, wenn du sagst, die erste Grundstück mit 20 und dann 5 Mietwohnungen. Wer kennt das nicht? Ne? Das hat, nein, ist wirklich sehr, sehr schön hier in Hohenems und eigentlich ist es die perfekte Überleitung auch schon jetzt, wo wir jetzt sind. Bevor wir das machen, würde ich aber noch einmal kurz da natürlich auch sagen, Glückwunsch an Liane Lippert, die das Frauenrennen dominiert hat bei den deutschen Meisterschaften und auch an die Zeitfahrmeister und Meisterin, Nils Polet und Mieke Kröger und natürlich auch an alle, die Medaillen gewonnen haben. Das Einzige, was ich nicht verstehe, das hast du sicherlich nicht mitbekommen, aber bei den deutschen Meisterschaften im Zeitfahren war es wie im letzten Jahr bei den Frauen so, dass die U23-Meisterin, dieses Jahr war das Antonia Niedermeier, die ist 30 Sekunden schneller gefahren, auf demselben Parcours, in derselben Distanz wie Mieke Kröger im Frauenrennen. Trotzdem ist Antonia Niedermeier nur U23 deutsche Meisterin und Mieke Kröger ist deutsche Meisterin bei den Frauen. Was sagst du dazu?
Das habe ich auch nie verstanden. Es war in Österreich damals auch so. Die U23 war klar getrennt von der Elite und du konntest eigentlich nicht in der Elite, warst du nicht in der Rangliste, wenn bei der U23 vorne warst. Das habe ich wirklich auch nie verstanden, weil ich finde, wenn ein junger Fahrer so gut ist, soll er auch bei der Elite Zweiter sein und kann die U23 ja trotzdem gewinnen oder er kann beide Bewerbe gewinnen. Das ist ja die gleiche Strecke. Also das habe ich auch nie verstanden.
Also ich glaube, das hat mit den UCI-Regularien zu tun, dass es einfach klar zwei getrennte Wettbewerbe sind. Trotzdem würde ich mir einfach denken, dass es halt einfach mehr Sinn macht, einen Wettkampf zu machen und dann, wie du sagst, also ich meine gerade in Zeitfahren, da fährt jeder alleine und dann macht man einfach wie bei einer Grand Tour oder so, bei der Nachwuchswertung, weiß man, okay, das sind die U23 oder die U25, in der Grand Tour sind es ja die U25, aber jetzt bei den Kategorien ist es die U23, die markiert man halt und wer dann die beste U23-Zeit hat, ist dann halt deutscher Meister oder deutsche Meisterin in der U23. Aber ich denke mir halt, wenn du schon als junger Sportler die Bestzeit auf dem Parcours fährst, dann bist du ja einfach deutscher Meister, egal in welcher Disziplin. So, ne? Und es ist ja auch mehr wert, das deutsche Meistertrikot bei der Elite zu tragen, weil dann kannst du es in jedem Rennen tragen und nicht nur in der U23-Kategorie. Und es wertet natürlich auch so ein bisschen den Frauentitel ab, wenn einfach die U23-Fahrerin schneller war. Ja, das war letztes Jahr schon so beim Frauenzeitfahren, dieses Jahr wieder. Vielleicht auch ein Thema, was ich mit Tanja Ehrer mal besprechen muss, was sie dazu denkt. Es ist mir nur aufgefallen und ich dachte mir, also mich hätte es natürlich einfach für die Antonia Niedermeier gefreut, weil wenn du als so junge Sportlerin so einen super Zeitfahren ablieferst, dann hättest du es auch verdient gehabt, einfach das deutsche Meistertrikot das ganze Jahr zu tragen. Aber das sind alles nur Side Notes der deutschen Meisterschaft. Sie ist jetzt wieder Geschichte. Jeder, der da den Titel gewonnen hat und jetzt das Trikot ein Jahr tragen kann, für den geht ein Traum in Erfüllung.
Ja, Ricky wollte sagen, ich hatte mal das österreichische Meistertrikot, nicht nur im Zeitfahren, ich durfte es auch mal ein Jahr auf der Straße tragen. Ich finde, da hast du noch ein bisschen bisschen was vor die nächsten Jahre, weil ich finde, so die richtigen Champions, die waren einfach einmal Meister vom Land.
Da gebe ich dir komplett recht, aber ich glaube, das hatten wir auch schon intern öfter geklärt, dass das Bundesland, wo ich wohne, Nordrhein-Westfalen, hat ja zum Beispiel deutlich mehr Einwohner als Österreich. Von daher finde ich immer noch, dass es eigentlich schon mehr wert ist, Landesverbandsmeister NRW zu sein, als österreichischer Meister. Also das kann man sehen, wie man will. Ne? Aber ich habe mich gestern auch wieder daran erinnert gefühlt, ich war ja einmal deutscher Meister U23 auf der Straße in meinem ersten Jahr, damals mit süßen 18 Jahren. Und es war damals ein Traum, der für mich in Erfüllung gegangen ist, der super cool war. Leider darf man als U23-Meister das Trikot, wie gesagt, nur in den U23-Wettbewerben tragen. Das ist dann nicht so oft der Fall. Aber ich bin im Training, habe ich mein deutsches Meistertrikot jeden Tag gerockt, das war klar. Von daher natürlich, auch wenn ich jetzt mit dem Nils Pullet, der ja meine Trainingsgruppe ist, da schielt man natürlich auch mal so ein bisschen, ich will nicht sagen neidisch, aber schon so rüber und denkt sich, okay, der hat es schon gut, der kann das jetzt genießen, ein Jahr in dem Trikot zu fahren. Ist sicherlich von mir auch ein Traum. Aber wenn ich mir wieder gestern das Niveau angesehen habe, auf so einem Parcours.
Ich glaube, es wird ein Traum bleiben.
trotzdem war es cool, dabei gewesen zu sein. Das war, glaube ich, ausführlich unser deutscher Meisterschaftsbericht. So, wie sagt man, brühfrisch oder frisch aufgebrüht, einen Tag nach der Meisterschaft. Werbung. Ich habe was Brandheißes für euch. Er wurde letzte Woche auf der Eurobike vorgestellt und am 1. Juli feiert er Weltpremiere bei der Tour de France. Denn dort wird er vom Team Movistar getragen. Ich rede vom neuen Abus-Helm. Abus bringt einen neuen Helm raus unter dem Motto Faster Forward, maximale Aerodynamik bei gleichzeitig perfekter Ventilation. Der Game Changer 2.0, ein High-Performance-Aero-Helm. Ein ultimativer Aero-Helm im Kampf um Watt und Sekunden, maximale Aerodynamik. Ausgiebige Test-Sessions im Windkanal und auf der Rennstrecke haben nämlich bewiesen, dass der neue Gamechanger 2.0 dem Fahrer durch seine angepasste Aeroform, der Aeroblade und den neu konzipierten Ventilationskanälen einen entscheidenden aerodynamischen Vorteil verschafft. Durch die neue Aibo Vents gibt es 32% mehr Ventilation. Der Helm ist made in Italy, er wird nämlich im eigenen Werk am Fuße der Dolomiten produziert. Ein paar Fakten zum Helm. Der Helm ist in 11 Farben erhältlich, passend zu deinem persönlichen Style. Der Helm ist auch in einer MIPS-Version erhältlich. Die Flowstraps Pro Gurtbänder und das Zoom Pro Verstellsystem sorgen für perfekten Fit. Es gibt den Helm in den Größen S, M und L. Bei der Größe S hat der Helm ein Gewicht von 260 Gramm. Und natürlich gibt es auch einen Ponytail Outlet, also einen Helm, der auch für Zopfträger geeignet ist. Noch einmal zusammengefasst. Der Abus Game Changer 2.0 ist der neue ultimative Aero-Helm für Radprofis, Triathleten und ambitionierte Sportler im Kampf um Watt und Sekunden. Und schon der Vorgänger, der Gamechanger 1.0, ist ein Klassiker in Sachen Aerodynamik und hat Erfolge auf unzähligen Kilometern bei der Tour de France, dem Giro d'Italia und bei Radsportmonumenten eindrucksvoll bewiesen. Wer jetzt Lust und Interesse bekommen hat, sich den Helm mal anzuschauen, geht auf www.abus.info/gamechanger. Ich finde, der Helm sieht top aus. Ja, und die Fakten sprechen für sich. Checkt's gerne mal aus. Ich packe den Link auch in die Shownotes. Werbung Ende. Und jetzt kommen wir zu dir, Matthias. Ich habe es gerade gesagt, letzte Podcast-Aufnahme im Giro. Wir sind beide noch das Zeitfahren gefahren. Dann war der Giro d'Italia beendet. Ich glaube, wir sind dann letztes Jahr auch gar kein Rennen mehr zusammengefahren nach dem Giro, oder?
Ja, ich glaube, das könnte schon sein, ja.
Das ist so, das war eigentlich ein ganz komisches Jahr dann, was dann so dahin geplätschert ist bei uns. Weil eigentlich sind wir bis zum Giro alles als Sprintzug gefahren für Giacomo Nizzolo. Und danach im Giro, okay, man muss auch sagen, Giacomo ist damals im Giro ausgestiegen und wir haben den Etappensieg, den wir angepeilt hatten, nicht erreicht sportlich. Vielleicht wurde es deswegen auch getrennt von der Teamleitung, aber ja, es war sehr schade, dass wir dann eigentlich keine Rennen mehr zusammen gefahren sind. Und wir haben ja regelmäßig telefoniert und uns geupdatet. Ich konnte relativ schnell nach dem Giro meine Vertragsverlängerung unterzeichnen und hatte dann natürlich erwartet, ehrlicherweise, und auch stark gehofft, dass Alex und du die auch bekommen, weil ihr ja auch meine beiden besten Kumpels eigentlich im Team wart und gerade auch nachdem André Greipel das Jahr davor schon aufgehört hat, was für mich eine wichtige Bezugsperson war im Team, die war weg, dann haben wir drei so eine Dreiergruppe gehabt, die echt cool war und umso länger das Jahr 2022 damals vorangeschritten ist, wurde eigentlich klar, unser Team plant irgendwie um, sportlich disponiert um und du und Alex, ihr habt keine Verträge mehr bekommen. Kann man ja, das so also, sagen?
Ja, bisschen anders wird es vielleicht in der Formel 1. Ich muss sagen, der Giro war ziemlich deprimierend für mich letztes Jahr. Ja. Also ich hatte immer ein gutes Niveau. Ich konnte eigentlich immer gut mitfahren. Ich konnte auch die Zeitfahren immer vorne mitfahren. Und letztes Jahr war einfach für mich, ich bin immer aufs Level gekommen. Nachdem ich Corona hatte, glaube ich, das habe ich schon viel zu oft erwähnt, bin ich nicht mehr aufs Level gekommen. Und das Team hat mir einfach keine Pause gegeben. Die haben einfach immer gesagt, du musst weiterfahren. Und jetzt im Nachhinein betrachtet, war das einfach ein Riesenfehler. Hätte vielleicht auch wie jetzt der Ben Hermanns letztes Jahr einfach mal 2 Monate rausnehmen sollen, wieder trainieren. Ich glaube, dann wäre ich wieder aufs Level gekommen, aber es hat einfach keinen Spaß mehr gemacht, so wie ich gefahren bin. Ich war mal ein richtig guter Fahrer, habe auch meine Rennen gewonnen, konnte auch vorne mitfahren und letztes Jahr bin ich einfach nur immer hinterher gefahren. Und das hat schon so ziemlich genagt an mir und mich auch so zum Nachdenken gebracht. Und irgendwann, es war dann, glaube ich, im Juni oder Juli, da gibt es in Vorarlberg so einen Immobilienprojektentwickler, die ihn seit 96 und der Firmenchef hat zu mir gesagt, hey, wenn du mal keine Lust mehr hast zum Radfahren, dann kommst du zu mir, bei mir kriegst du einen Job, da kannst du ein Fernstudium anfangen, kannst 50% arbeiten und was du jetzt schon weißt über Immobilien, da wirst du in 2-3 Jahren wirst du da richtig gut auskennen. Und seit er das dann gesagt hat zu mir, war das so in meinem Kopf drin, es hat sich eingebrannt, hey, ich muss eigentlich nicht mehr Radfahren, hey, das andere würde mir auch richtig Spaß machen. Ja. Ich habe mir jetzt so ein Fundament gebaut ein bisschen und dann war das halt in meinem Kopf drin. Und klar dadurch auch, dass das Team immer die Vertragsverlängerung rausgezögert hat. Es war immer so, ja, wir reden in zwei Wochen. Und irgendwann im August ist mir das dann zu blöd geworden. Habe ich Jay angerufen und gesagt, du, ich habe da ein anderes Angebot. Ich muss dazu sagen, ich muss da absagen. Klar habe ich ein bisschen gepokert. Der hat nicht gewusst, dass das ein anderes Jobumfeld ist. Aber dann hat er gesagt, nee, er kann zum jetzigen Zeitpunkt nichts sagen. Vielleicht wird es was mit dem Vertrag, vielleicht wird es nichts. Und dann habe ich irgendwann gedacht, hey, ich habe keinen Bock mehr auf das. Und dann habe ich gesagt, jetzt sage ich das andere zu.
Ich glaube, ähnlich war es ja bei Alex Sousset auch, dass er einfach, ihr seid ja auch beide, wie alt war der letztes Jahr, 32, 33, dass Alex auch gesagt hat, diese ewige Hängepartie, wenn du kein Starfahrer bist, muss man ja mal einfach ganz klar sagen, dann um die wird gekämpft, aber die meisten Helfer müssen ja wirklich immer bis in Spätsommer, Herbst warten, um ihre Verträge zu verlängern, was ja auch einfach psychisch eine Belastung ist, auch für die Familie, die auch bei vielen Fahrern hinten dran steht, auch eine Unsicherheit bringt. Und bei Alex Dowsett war es, glaube ich, dasselbe, dass der einfach irgendwann im Juli, August gesagt hat, so wie du, kriege ich jetzt hier einen Vertrag oder nicht? Oder einmal noch abgeklärt, gibt von einem anderen Team Interesse? Und wenn dann alle Teams immer sagen, ja, klar, nee, wir könnten mal über einen Vertrag sprechen, aber jetzt noch nicht, vielleicht später mal, vielleicht dann. Und das hat man ja auch dann vielleicht schon 2-3 Mal durchgemacht, diese Story, dass man irgendwann sagt, in einem gewissen Alter auch, ich will Klarheit und ich habe auch keinen Bock mehr hier, ja, so lange zu warten. Finde ich dann auch sehr konsequent zu sagen, nee, bei Alex war es ja genauso, dass er gesagt hat, ich habe jetzt keinen Bock mehr, auf die Folter gespannt zu werden, ich will es in der eigenen Hand haben. Ich beschließe jetzt für mich, das ist mein letztes Jahr, und ich werde dann einen neuen Weg gehen. Und mich persönlich muss ich schon sagen, also ich merke es auch extrem dieses Jahr in den Rennen. Ihr fehlt mir schon sehr. Das ist schon echt was ganz anderes, als wo ihr noch dabei wart. Und das ist schon schade. Aber ja, also das ist jetzt einfach nur, damit glaube ich auch die Zuhörerinnen und Hörer das mal verstehen, wie das vielleicht so abläuft und dass man dann auch als Rennfahrer sagt, nee, ich habe jetzt ein gewisses Alter, ich habe auch andere Optionen. Es ist, glaube ich, an der Zeit, das Kapitel Radsport zu schließen, was ja auch, glaube ich, immer schwerfällt, weil das auch bis dahin dein Leben war. Und war auf jeden Fall, für mich auf jeden Fall krass, muss ich sagen, weil mir hat das schon wehgetan, meine beiden besten Kumpels im Team zu verlieren.
Ja, mir hat es eigentlich auch wehgetan, weil ich wollte eigentlich, ich habe immer gesagt, ich will noch gut fahren und will dann aufhören. Aber letztes Jahr hat mein Körper einfach nicht mehr reagiert aufs Training. Ich wollte dann auch, ich hätte schon gern mit so einem richtigen Erfolg aufgehört. Ja. Aber ich habe einfach gemerkt im Training, hey, bei meinem Körper, da stimmt irgendwas nicht. Ich komme nicht mehr auf die Werte von davor. Und es macht jetzt auch keinen Sinn zum da jetzt weitermachen. Darum habe ich die Saison dann auch ziemlich früh abgebrochen oder habe dann eigentlich mit 2 DNFs in Belgien aufgehört. Ich habe immer gedacht, ich will eigentlich eher so mit dem Sieg oder so aufhören. Hat sie nicht mehr gespielt, aber das war so und ich denke gerne zurück an die coolen Jahre. Ich war dann schon ein bisschen auch enttäuscht vom Team Israel, wie sie mich da so ein bisschen nicht supportet haben, wie sie gesehen haben. Die haben ja meine Wattwerte, meine Leistungsdaten, dass man nicht einfach sagt, hey, du hast einfach 10% weniger Leistung wie die letzten 3 Jahre, da kann irgendwas nicht stimmen. Die haben immer gesagt, geh zu dem Rennen, geh zu dem Rennen, geh zu dem Rennen. Da hast du einfach gewusst, du bist da. Du hast eigentlich keinen Wert für ein Team. Man schickt dir einfach da hin.
Es war letztes Jahr, glaube ich, auch einfach eine super beschissene Saison, um ehrlich zu sein, um ein Vertragsjahr zu sein, weil es war ja letztes Jahr, es war ja dieses dritte Jahr von diesem Ranking, wo sich dann auf einmal alles um Punkte gedreht hat und World Tour oder Pro Conti, und ich habe es ja live miterlebt, da war halt auch einfach beim Teammanagement, glaube ich, lagen manchmal die Nerven blank, und es gab so viele Brandherde, dass man da, glaube ich, das ein oder andere Ausmaß aus den Augen verloren hat, was ja auch menschlich ist. Das Verrückte ist jetzt so, jetzt sind wir in der Saison, sind offiziell ein Pro-Conti-Team, aber wir haben ja so gute Fahrer im Team, dass wir haben bei der Vuelta die Einladung, die wir hatten, zurückgegeben, bei der Dauphiné dasselbe. Wir sind ein Giro und ein Tour gefahren. Also wir sind teilweise jetzt, finde ich, als Fahrer in einer besseren Position als damals als World Tour-Team. Klar, es gibt immer das ein oder andere Rennen, wo man vielleicht keine Einladung bekommt. Das ist dann bitter, aber momentan waren wir, glaube ich, in der Lage, dass wir wirklich die Rennen, die wir unbedingt fahren wollten, da wurden wir eingeladen, seien es die Klassiker, seien es der Giro und die Tour. Also eigentlich war aus meiner Sicht zumindest, ist sicherlich aus Sponsorensicht anders, da auch viel Stress für nichts, weil da ist halt dann, steht halt World Tour auf dem Trikot, jetzt steht Pro Conti, aber du fährst ja dieselben Rennen und kannst ja dieselben Rennen auch gewinnen, wenn du gut fährst. Es war, glaube ich, letztes Jahr einfach wirklich, es ging drunter und drüber, es war eine komplett neue Situation für den Radsport, weil auf einmal ja ganz viele Teams Panik bekommen haben durch dieses Ranking und Abstieg und Aufstieg, das wurde ja einfach neu eingeführt. Und mir tat es einfach persönlich auch krass leid, weil das, was du gerade gesagt hast, dafür musste man kein Experte zu sein, um zu sehen, dass du nicht der Matthias Brändler aus den Jahren davor bist. Also du warst, was weiß ich, wie oft österreichischer Zeitfahrmeister, du hast, einfach nur um das in Relation zu bringen, ich habe 2 Profisiege in meiner Karriere. Klar, ich bin im meisten Rennen Anfahrer, aber du hast 22, 23 Rennen gewonnen in deiner Karriere. Also viele Zeitfahren, aber auch viele Rennen. Du warst ja immer ein Breakaway-Spezialist, der in die Spitzengruppen gegangen bist. Kannst sehr, sehr stolz sein auf deine Karriere. Und letztes Jahr, man hat es ja auch in den Jahren davor gesehen, beim Giro zum Beispiel, es war ja wirklich ein Überlebenskampf für dich. Ich habe da mitgelitten. Es war ein voller Erfolg für dich, dann den Giro durchgefahren zu sein. Das war echt, das habe ich zwischendurch manchmal nicht so gedacht. Aber du hast es geschafft. Aber da war schon klar auch, wenn man die Jahre und die Saisons davor sieht, am Berg war ich immer früher als du abgehangen. Also dann hast du mal auf mich gewartet und wir waren dann zusammen im Gruppetto. Und letztes Jahr beim Giro war das ja so, du konntest bei mir am Berg nicht mitfahren. Und
ich glaube, es war 20-0 für dich, letztes Jahr, ganz klar.
Ja, aber ich meine so, aber das war halt einfach 10 Jahre lang davor immer andersrum, wo man dann auch natürlich sieht, okay, irgendwas stimmt da nicht. Matthias ist sicherlich nicht auf seinem Niveau. Du hast es gesagt, du hattest am Anfang der Saison Corona, bist damit durch bei der Valencia-Rundfahrt ging das los, bist noch gefahren. Und ab da hat sich das eigentlich die ganze Saison durchgezogen. Und da sicherlich hat man sowohl vielleicht du persönlich, aber auch natürlich auch das Team, man hätte mal rausnehmen sollen, man hätte mal eine Pause machen sollen, das irgendwie ordentlich auskurieren, weil Long-Covid ist, glaube ich, auch gerade im Leistungssport noch sehr unerforscht, unerfahren. Und das war schon auf jeden Fall komisch. Und auch das, was du gesagt hast mit den Rennen in Belgien dann hinten raus, das war auch deiner Karriere und dir als Fahrer natürlich einfach so ein bisschen unwürdig, dich dann noch so zu, mal ganz blöd gesagt, zu 2 Kirmesrennen zu schicken und dann zu sagen, yo, das war's dann so ungefähr.
Ja, ich muss da auch noch kurze Anekdote. Also ich wollte die Rennen auf keinen Fall fahren. Ich habe gesagt, ich bin nicht fit. Ich habe keine Chance bei den Rennen. Und dann bin ich einfach beim ersten Rennen, als Protest ein bisschen, bin ich nach 30 Kilometern abgestiegen. Da habe ich mich abhängen lassen. Wir sind ganz langsam gefahren. Da habe ich einen richtigen Einlauf bekommen vom Sportleiter. Das war das Rennen am Samstag. Sonntag bin ich wieder gefahren, hat er gesagt, ich soll bitte mich ein bisschen mehr anstrengen. Am Samstag bin ich dann 30 Kilometer gefahren, am Sonntag bin ich dann 60 Kilometer gefahren. Weil ich mir einfach gedacht, hey Team, ihr respektiert mich nicht als Fahrer, ihr respektiert nicht, dass ich nicht gut bin, dass ich ein bisschen Zeit brauche zum Aufbauen und ich muss jetzt die Rennen fahren. Jetzt fahre ich einfach so schlecht, dass ihr mich nicht mehr zu einem Rennen einsetzt. Weil eigentlich hätte ich nur 7 oder 8 mehr ein Tagesrennen gehabt und nach dem Wochenende haben sie dann erkannt, okay, mit dem Brennle hat das keinen Wert mehr, dann lass mal lieber zu Hause.
Ja, und das meine ich ja, das ist ja aber dir als Fahrer einfach unwürdig. Du bist lange in dem Team gefahren, du bist lange ja, einfach in Top-Teams gefahren, hast gute Leistung gebracht und also das Team hat das, glaube ich, sicherlich nicht böse gemacht oder mutwillig, um dir zu schaden. Das war einfach diese Situation, dass wir viele Rennen hatten, um viele Punkte zu holen und das ganze Team vielleicht allgemein zu viele Rennen in dieser Situation gefahren ist. Und dann wollte man natürlich auch immer mit voller Mannschaftsstärke am Start stehen und hat sich dann auch gedacht, gut, der eine hat hier ein Wehwehchen, der andere ist da krank, ist egal, wir schicken die jetzt zum Rennen. Was aber natürlich aus Rennfahrersicht immer total bescheuert ist, also das kenne ich ja genauso, dass ich würde sagen, dieses Jahr war es bei der Tour de Romandie bei mir ähnlich. Ich hatte die Klassiker gefahren und hatte dann eigentlich eine Pause verordnet und auf einmal aus der Pause hörst du so, nee, du fährst jetzt Tour de Romandie, wo du denkst, ja, das macht jetzt eigentlich keinen Sinn, weil ich bin nur Klassiker in Belgien gefahren, Romandie ist eine Bergrundfahrt, ich bin kein Bergfahrer, ich bin jetzt vielleicht auch nicht in Topform, ich bräuchte nochmal ein, zwei Wochen Training, da wird man trotzdem dahin geschickt und der professionelle Radsport ist halt einfach so, wenn du da vorne gegen die Roglic, Evenepoel, wie sie alle heißen, da brauche ich halt schon eine Topform, um überhaupt da mitzuhalten, eine Weile oder um überhaupt ein Stück weit mitzuhalten und dann irgendwann das Rennen durchzufahren, wenn du dann nicht bei 100% am Start stehst. Das resultiert halt immer in einem Aussteigen heutzutage.
Ja, und als Fahrer hat man einfach auch den Anspruch, wenn man mal gut war, wenn man mal gewusst hat, wie das ist, vorne ein Rennen zu gestalten, ja, dann hat man keine Lust, nur da einfach durchzufahren, mit dabei zu sein, auf der Ergebnisliste zu stehen.
So sieht's aus.
Wenn man weiß, wie man so ein Rennen gestalten kann, attackieren, vielleicht um einen Sieg wieder mal mitfahren, das macht Spaß. Aber ja, nur Passagier zu sein, das ist verlorene Lebenszeit.
Ja, ja. Und ich glaube, da haben wir ja auch oft auf dem Zimmer. Ich glaube, das ist auch gerade ein sehr ehrlicher Podcast hier. Wir sprechen wirklich so, wie wir auch privat sprechen würden. Wir haben auch auf dem Zimmer oft drüber geredet, dass sich der Radsport extrem verändert hat. Wir sind ja nur 2-3 Jahre auseinander und sind zu einer ähnlichen Zeit Profi geworden. Wie diese Professionalität natürlich die Leistung und das Niveau nochmal angehoben hat, ist halt einfach auch krass. Und da haben wir oft drüber gesprochen, dass wir so ein bisschen, ja, wie so alte Männer in der Vergangenheit geschwelgt haben, so, ey, weißt du noch, damals habe ich das gewonnen, da war ich bei dem Rennen, hatte ich die Platzierung. Und es ist natürlich auch wirklich schwer, das zu akzeptieren, dass du dann dasselbe Rennen vielleicht ein paar Jahre später fährst und du musst halt einsehen, warte mal, vor 5-6 Jahren bin ich hier an dem Berg mit dem Feld drüber gefahren oder in der Favoritengruppe oder in deinem Fall, ich konnte vielleicht sogar nochmal attackieren. In meinem Fall war es in der Gruppe überleben und dann am Ende sprinten um eine gute Platzierung. Und dann kriegt man halt einfach knallhart aufs Brot geschmiert. Yo, jetzt bist du einfach abgehangen, wo du den früher erzählte gedacht, ey, hier kann ich gar nicht abgehangen werden, so schwer ist es nicht. Und das ist natürlich auch, glaube ich, mental krass. Vor allen Dingen, wenn man sieht, das war ja vielleicht nicht im letzten Jahr bei dir so, aber in den Jahren davor, wo es noch gut lief, 2021, 2020, früher hat man immer gesagt, so zwischen 28 und 30, 32 ist man in den leistungsbesten Jahren als Radsportler. Das hat sich jetzt sicherlich geändert, weil die ganzen Jungfahrer schon vorne rumrasen. Aber von den Werten her habe ich teilweise wirklich jetzt noch meine Bestwerte, aber trotzdem bin ich viel weiter von der Weltspitze entfernt, als es vielleicht als junger Fahrer der Fall war, wo ich noch nicht diese Werte hatte. Und es war ja bei dir ähnlich.
Ja, ist definitiv so. Wenn ich in meine ersten 5, 7, 10 Jahre beim Profisport zurückdenke, da ist mir vielleicht einmal im Jahr ins Höhentrainingslager gegangen und ist schon eine ganze Saison gut gefahren. Da gab es schon ein bisschen Ernährungsberatung. Aber heutzutage gibt es einfach ein richtiges Höhentrainingslagerprogramm. Die guten Fahrer gehen dann wirklich 3-4 Mal oder schlafen daheim die ganze Zeit im Höhenzelt. Dann hast du einen Ernährungsplan, dann sollst du das essen, dann musst du das essen. Und ich denke auch, die ganzen jungen Fahrer, die wollen Profi werden, die machen die ganzen Pläne. Aber ich bin einfach jetzt schon so viele Jahre gefahren. Ich bin so schon 170 Tage im Jahr im Hotel. Wenn ich dann 3 Höhentrainingslager mache, dann bin ich 240 Tage im Hotel. Und je älter das man wird sicher auch ein bisschen bequemlicher oder man weiß, wie schön man es daheim hat. Ja, man genießt die Zeit daheim und man hat einfach keine Zeit mehr. Oder bei mir war es so, ich hatte auch einfach nicht mehr die Motivation, das ganze extra Zeug zu machen, wo ich sicherlich machen müssen hätte, um mit den ganzen jungen Fahrern konkurrenzfähig zu sein.
Ja, ich glaube, da sind wir uns ja auch sehr ähnlich, dass wir auch gerne zu Hause sind. Und wenn man die Wahl hatte zwischen Höhentrainingslager oder zu Hause trainieren, dass wir uns halt für zu Hause trainieren entschieden haben. Trotzdem haben wir dann, beim Rennen lag man dann wieder auf dem Zimmer und hat gemeckert, ah, warum fahren die alle so schnell? Wenn man ehrlich zu sich selber ist, weiß man es ja, weil die anderen vielleicht auch genau dann diesen Extraschritt gehen, den man halt selber nicht geht. Und dann muss man auch einfach akzeptieren, wenn die anderen dadurch dann vielleicht besser sind. Aber ja gut, wir sind, ich glaube, das haben wir schon oft besprochen im Podcast, ich weiß nicht, ob du dazu noch was sagen willst, aber ansonsten würde ich mal weitergehen. Es ist klar, du hast deine Karriere jetzt beendet. Wir sind jetzt Ende Juni, also das erste halbe Jahr, nicht mehr als Radprofi. Und ich würde einfach mal gern von dir hören, Wie ist es eigentlich so? Wie geht es dir als nicht mehr Radprofi?
Ja, also ich muss sagen, ich bin, glaube im September, die Rennen in Belgien, bin ich das letzte Mal auf dem Rad gesessen. Dann war ich einfach 6,5 Monate, war ich kein Kilometer mit dem Rennrad unterwegs. Ich bin vielleicht mal mit einem Elektrorad kurz in die Stadt gefahren oder kurz mal zum Einkaufen. Aber ich habe einfach so richtig, wenn ich habe das Rennrad jeden Tag angeschaut, habe mir gedacht, nee, heute ist noch zu früh. Und irgendwann, ich habe mit einem Bekannten, mit einem Rechtsanwalt, der fährt auch so 10.000 Kilometer im Jahr, der hat mir im Herbst schon gesagt, nächstes Jahr im Juni, da fahren wir ein Rennen. Das ist bei mir von Klaus hoch nach Fraxern, sind 500 Höhenmeter mit so einer 9%igen Steigung. Da fahren wir ein Rennen und ich glaube, ich werde die abhängen bis dann. Und dann irgendwann so vor 4 Wochen, vor das Rennen ist, hat er mich so richtig angezählt. Hat er gesagt, ja, ich bin so gut in Form und ich werde die abhängen. Habe ich gedacht, boah, ich bin seit 7 Monaten im Rad gefahren, bin dann nochmal auf die Waage gestanden, hatte 92 Kilo. Davor hatte ich immer 80 Kilo. Habe ich gedacht, boah, dick bin ich auch noch geworden. Ich muss jetzt dringend was tun. Habe wirklich 4 Wochen lang, war ich so 3-4 Mal in der Woche, eine Stunde, eineinhalb war ich trainieren. Habe ein bisschen auf die Ernährung geschaut, nur einmal am Tag gegessen. Ging das Gewicht wieder runter auf 85. Und dann kam so der Tag, wo wir das Rennen hatten. Es war so Mittwochabend, 6:30, hat man Treffpunkt, sind wir da hochgefahren. Und ich war richtig nervös vor dem Rennen. Also es war so die halbe Stunde vor dem Rennen. Ich musste wirklich 4-mal aufs WC gehen. Es war wieder wirklich so ein Gefühl wie vor dem Zeitfahren.
Ja.
Und dann sind wir da hochgefahren. Hatte auch so ein bisschen den Vorteil, ich habe gespielt, dass ich richtig stark bin, aber eigentlich war ich schwach. Ich habe den gleich am Anfang mal attackiert, dass er gedacht hat, boah, er ist richtig stark. Und dann hat er eigentlich, ist er eigentlich langsam gefahren, weil ich habe gewusst, das Rennen war ungefähr 25 Minuten. Ich brauche ein langsames Rennen, weil auf den letzten 500 Meter, da kann ich dann absprinten. Dann haben wir richtig so anattackiert immer, dass er denkt, ich bin stark. Somit war das Rennen ganz langsam. Er hat den ersten letzten Kilometer angezogen, da musste er eigentlich nur an seinem Hinterrad bleiben. Die letzten 150 Meter habe ich ihn abgesprintet, habe das Rennen gewonnen. Und somit meine Ehre gewahrt.
Ah, das ist eine schöne Geschichte, ey. Die Nervosität bei sowas, das ist so verrückt. Auch, ich kann so relaten, ich war, glaube ich, gestern die letzte Stunde vor der Deutschen Meisterschaft auch, meine Eltern waren da, meine Großeltern, meine Kinder, Leo. Ich war einfach nicht mehr ansprechbar und war auch, glaube ich, 6-mal, wie du sagst, auch auf dem WC, weil ich einen nervösen Magen hatte. Und da dachte ich mir auch so, ja, da fühlt man sich mal wieder so richtig am Leben, ne? Da ist man einfach, oder merkt man eigentlich dann auch, dass man irgendwie doch noch dran hängt. Und,
ja, man hat schon den Renngedanken im Kopf, ja. Weil es ging eigentlich um nichts. Es ging nur darum, sind vielleicht 20 Leute kamen da, ein paar Freunde. Wir bezahlten auch das Essen am Abend. Ja, es ging eigentlich um nichts, es ging eigentlich nur um die Ehre. Aber ich wollte auf keinen Fall, dass ich mir das die nächsten Jahre anhören kann.
Hey, super, hey, das ist grandios.
Du hast aufgehört, ein halbes Jahr später habe ich dir abgehängt.
Super.
Jetzt habe ich schön die Rangordnung wieder hergestellt und passt es wieder.
Wer war das? Kann man den Namen da nennen?
Ja, das war der Martin Dörler.
Martin,
ja.
Sehr schöne Packung von dir bekommen. Hat er den Mund richtig vollgenommen davor und dann hat er sich schön von dir einwickeln lassen.
Ja, man muss auch sagen, so 10 Tage davor sind wir eine große Runde gefahren, sind wir 2.500 Höhenmeter gefahren, 4 Stunden. Den ersten Berg bin ich gut gefahren, am zweiten Berg, ich musste wirklich, das ging so 10 Kilometer hoch mit 8%, ich musste wirklich in der Hälfte, musste ich wirklich stehen bleiben, mal 5 Minuten, ich konnte nicht mehr. Ich musste wirklich den Puls runterkommen lassen. Bin ich weitergefahren, hat mich so eine 50-jährige Frau hat mich dann überholt. Es war wirklich schlimm. Ich konnte nicht schneller, aber es war einfach, meine Ausdauer war komplett weg. Ich habe nichts mitgenommen zum Essen, weil ich habe gedacht, für so eine Runde brauchen wir nichts zum Essen. Und ich war so tot nach der Runde, bin heimgekommen, habe da geschlafen und dann war er sich sicher, dass er gewinnt. Habe mich dann auch richtig angezählt und habe gedacht, okay, jetzt zählt, jetzt muss ich mich anstrengen.
Wahrscheinlich hat er auch einfach den falschen Rennmodus gewählt. Dann hätte er lieber ein 120-Kilometer-Rennen machen sollen.
Ja, da hätte ich keine Chance gehabt.
Aber gegen ihn. Bei dem 25-Minuten-Rennen, da kenne ich dich ja als alten Zeitfahrer, da hast du natürlich das Spiel dir auch in die Karten.
Ja, war auch super zum Trainieren, weil ich bin wirklich nur immer Stunde, eineinhalb gegangen, immer mit Intervallen. Ich habe mich schon gequält, aber war ein perfekter Kurs für mich.
Gute Story. Aber ich bin ja auch ein bisschen so Investigativ-Journalist manchmal und ich habe mich im Vorfeld dieses Podcasts umgehört. Auch bei deiner neuen Arbeit, die du gerade schon mal angesprochen hattest. Und ich muss sagen, mir ist zu Ohren gekommen, die Leute haben wohl gesagt, Matthias hat sich keine Arbeit gesucht, der hat eigentlich nur einen Job gesucht. Das war die Aussage, die ich bekommen habe zu dir.
Ja, ich weiß nicht, wo du jetzt die Aussage genau her hast, aber es stimmt wirklich. Also ich war die ersten 2-3 Monate, war ich wirklich ein bisschen verloren. In dem Job, weil natürlich, ich bin Rad gefahren, klar, ich habe mir ein bisschen ausgekannt mit Immobilien, aber da wirklich mitzuarbeiten, das braucht einfach ein bisschen Zeit. Ich habe auch letzten Herbst habe ich ein Fernstudium angefangen, Bauprojektmanagement heißt das, und ich bin 50% am Arbeiten. Das heißt, wenn ich was zu tun habe auf der Arbeit, bin ich am Arbeiten und sonst bin ich einfach am Lernen. Passt perfekt, so komme ich ein bisschen rein.
Aber 6 Semester hast du mir erzählt, ne?
6 Semester, genau, mit dem Bachelor-Schluss würde man das dann abschließen. Und ich muss halt immer die neuen Arbeitskollegen, muss ich halt immer fragen. Ich muss sie immer fragen, wie machen wir das? Ich bin wirklich auf ihre Hilfe angewiesen. Ja. Und dann sehen sie mich halt, wie ich da wieder halt langsam irgendwo was rummache, weil ich halt das System noch nicht ganz verstehe. Dann sagen sie immer, Brände, du verdienst vielleicht am wenigsten von uns, aber wenn man es auf den Stundenlohn umrechnet, hast du mit Abstand den besten Stundenlohn, weil für die Arbeit, was du da jetzt machst und richtig lang brauchst, wir hätten das zack, zack. Oh. Aber ich habe Glück, dass der Chef hinter mir steht, der sagt, das braucht einfach Zeit, auch wenn ich jetzt einen Studienabgänger habe, wo das Ganze schon abgeschlossen hat, der braucht auch seine Zeit, bis er da eingearbeitet ist. Ich weiß, dass du motiviert bist, als Sportler ist man motiviert. Und ich muss auch sagen, mich nervt es richtig, dass ich noch nichts weiß, weil als Sportler habe ich einfach ziemlich viel über den Radsport, habe ich eigentlich alles gewusst. Und in dem neuen Themenfeld weiß ich einfach noch so wenig. Und mein Ziel ist schon, dass ich da auch irgendwann ein Experte bin und darum bin ich da auch richtig dran. Stehe oft früh auf, oft stehe ich morgens um 5:30 auf, sitze mir da hin, bin 2-3 Stunden am Lernen, gehe arbeiten, bin vielleicht am Abend nochmal 2-3 Stunden dran, weil ich einfach schnell vorankommen will und schnell wieder ein Experte sein und dann irgendwann auch sagen kann zu meinen Arbeitskollegen, hey du, so und so wird es viel schneller gehen und kommst du mal zum Brändle schauen, ich habe gelacht über ihn, aber jetzt kommt dann Brändle fragen, weil er auch was weiß.
Angeblich hast du ja gesagt, bald bin ich dein Chef. Lacht jetzt nur, aber bald bin ich dein Chef.
Ja, nee, so irgendwie habe ich es, glaube ich, nicht gesagt. Aber
nein, aber ehrlicherweise finde ich es ja witzig, auch dann einfach zu hören, dass dort eine ähnliche Stimmung ist, fast sogar wie im Radsportteam, dass man sich halt so ein bisschen gegenseitig neckt und piesackt. Aber es ist sicherlich alles mit einem Schmunzeln zu nehmen. Und ich von meiner Seite aus riesen Respekt, dass du dann konsequent diese Entscheidung getroffen hast, gesagt hast, okay, das Kapitel Radsport ist zu Ende und dann aber auch nicht irgendwie, also ich verstehe natürlich total, wenn Leute erstmal Abstand brauchen, aber dass du dann auch gesagt hast, du hast mir auf dem Zimmer schon immer erzählt, hier mit deiner Wohnung und den Mietwohnungen, da hat man schon mal gemerkt, du brennst da irgendwie so für diese Immobilienmarkt und Immobilien bauen und wie man ein Haus baut, dass es dich auch sehr interessiert und jetzt einfach in dieser Immobilienfirma zu arbeiten, Projektmanagement zu machen, dann da zu studieren, da zu arbeiten. Wir haben ja immer mal gesprochen und du warst auf jeden Fall mal sehr beschäftigt, dass du dich da jetzt direkt so reinkniest. Also großen Respekt von mir, weil du hättest ja sicherlich auch, wie das viele auch machen, und das ist ja jedem selbst überlassen, was er machen will, zu sagen, ich werde Trainer, ich werde sportlicher Leiter, ich werde dies und das. Gerade im österreichischen Radsport, glaube ich, bist du ja sehr, sehr, sehr bekannt und hättest die eine oder andere Option vielleicht auch gehabt, das zu machen. Aber dann auch zu sagen, nee, irgendwie ist das auch ein Interesse von mir. Ich gehe dem jetzt mal nach und vor allem dann auch zu sagen, ich fange ein Studium an. Das machen, glaube ich, auch die wenigsten nach einer Radsportkarriere und nach mit dann Mitte 30, sage ich mal, nochmal ein Studium anzufangen, dann ordentlich arbeiten zu gehen und einen komplett neuen Lebensweg einzuschlagen und nicht einfach zu sagen, okay, ich habe mir jetzt irgendwie einen Namen in der Radsportszene gemacht, ich mache da halt ein bisschen weiter. Das kann ja immer nochmal der Fall sein, man weiß ja nie, was im Leben kommt oder wo das Gemüt einem gerade nach ist, wo man Lust drauf hat. Aber deswegen von meiner Seite aus da auch einen riesen Respekt, dass du da jetzt einen neuen Weg eingeschlagen hast und krass.
Ja, es war auch so, am Anfang war es ganz schwer mit der ganzen Lernerei, weil mein Abi-Abschluss, der war, ist 14 Jahre her. Seitdem habe ich eigentlich nie mehr was lernen müssen oder auf eine Prüfung lernen. Und jetzt auf einmal musst du so ein Skript wieder durcharbeiten, die überlegen, was könnte man da fragen und dann auf eine Prüfung wieder vorbereiten. Einfach im Kopf wieder lernen, hey, du musst dir das jetzt genau merken und wie kann ich da die Antwort zurückgeben und einfach das lernen. Ich habe jetzt, sagen wir, 25 Jahre, 20 Jahre meinen Körper trainiert und jetzt geht es einfach wieder mal so den Kopf trainieren, anders zu arbeiten und weniger zu schlafen, einfach früh aufzustehen, den Tag zu nutzen. Das war schon ein riesen Luxus, den ich hatte beim Radsport, dass man eigentlich nie einen Wecker stellen musste. Man musste einen Wecker stellen bei den Rennen und sonst habe ich einfach immer ausgeschlafen. Wenn ich aufgewacht bin, dann bin ich dann halt frühstücken, irgendwann trainieren gefahren. Man war sein eigener Chef, man hatte wirklich, kannst du sagen, ein richtiges Lottoleben. Und jetzt ist das schon was anderes. Man hat seine Termine. Jetzt habe ich auch das erste Mal so meinen Kalender, wo ich das ganze Zeug eintrage und nicht mehr so leicht wie früher. Man muss sein Leben besser organisieren.
Hat alles Vor- und Nachteile, hast du zu mir gesagt. Ja. Du kannst jetzt einfach Urlaub einreichen Und dann hast du auch einfach Urlaub. Und es gibt nicht nochmal zufälligerweise einen sportlichen Leiter, der dich anruft und sagt, sorry, du musst doch nochmal hier zu den zwei Rennen kommen.
Ja, das ist auf jeden Fall genial. Auch die letzten Jahre so, die hatte, wenn man da 5 Tage daheim war, das war immer so ein Stress. Familie besuchen, Freunde besuchen, da noch was machen, da noch was machen. Und jetzt hat man einfach die ganze Woche, man hat 7 Abende in der Woche. Ich meine, ich bin trotzdem irgendwie 4 oder 5 irgendwo unterwegs. Ja. Ich genieße es gerade voll, dass man einfach so die Freiheit hat.
Ja, es hat auch Vor- und Nachteile. Und ich glaube, das ist auch fast so mit deiner größte Stärke, dass wenn man dich nur sieht oder beobachtet, das ging, glaube ich, auch mir als Teamkollege immer so, du bist ja so ein Schlacks, du läufst dann so ein bisschen daher und du, das ist gar nicht böse gemeint, aber ich glaube, du vermittelst oft den Eindruck so von, ja, alles entspannt, alles ruhig, so ein bisschen verpeilt vielleicht auch, so ein bisschen planlos. Und du hast aber schon einen ganz guten Plan. Also wenn ich mich an die Rennen zurückerinnere, du wusstest ganz genau immer, hier kann man sich abhängen lassen, Gruppetto, wir haben ungefähr so und so viel Zeit. Also du warst dann schon auch, wie du sagst, ein Experte, da wo ich vielleicht dann auch einfach nochmal auf Panik nochmal den Bergstein hochgefahren bin. Weil ich dachte, dann bin ich sicher drin, wo du schon wusstest, naja, die Energie hätte sich jetzt sparen können. Den Berg können wir auch entspannt hochfahren, weil wir haben ja gar keinen Stress mit der Zeit. Also du warst schon auch in dem Feld ein Experte und hast auch immer den Mut gehabt, auch wenn jetzt alle dann Panik hatten und gefahren sind, hast du dich halt zu zweit, zu dritt, hast du entspannt gemacht und hast immer dein Ding durchgezogen. Also du wusstest schon immer ganz genau, was du machst. Das muss man dir ja schon lassen.
Ja, so rechnen war immer so eine Stärke von mir. Habe ich immer gern gemacht, ein bisschen zu planen, ein bisschen zu rechnen. Und oft, du bist dann nur 1-2 Berge, bist länger dran gehängt. Ich bin einfach, habe mich schon viel früher, 40 Kilometer früher abhängen lassen, habe gewusst, den Berg fahre ich jetzt, habe vielleicht 3 Minuten langsamer hoch, dann fahre ich wieder runter, nächsten fahre ich auch nochmal 3 Minuten langsamer hoch. Und dann komme ich entspannt und kurz vorm Ziel habe ich die sowieso wieder eingeholt, weil ich gewusst habe, Scopetto macht dann ganz langsam. Und ich habe gedacht, ich mache lieber früher nur langsam. Ich habe dann ganz langsam gemacht und ich habe einfach nur langsam gemacht und war für mich so der entspanntere Weg.
Ja, du bleibst dir treu einfach. Du bleibst dir treu, dass du keine Arbeit suchst, sondern einfach einen Job.
Ja, nee, das langfristige Ziel suche ich dann natürlich in die Arbeit, aber
nein,
ich fand die Aussage auch ganz cool, muss ich sagen.
Ja, du hast mir die natürlich einfach vorher gesagt, deswegen fand ich das witzig, das mal kurz zu erwähnen. Wir sind, würde ich sagen, fast am Ende. Eine Sache, die ich aber schon noch aufgreifen würde, ist ein Rennen, was ich immer sehr gerne gefahren bin, ist nächste Woche geht die los, die Österreich-Rundfahrt. Ich glaube, da können wir nochmal kurz drüber sprechen, weil die war ja auch jetzt einige Jahre abgesagt. Jetzt findet sie mal wieder statt und da kann man dich auch wieder antreffen. Du bist vor Ort.
Genau, ja. Also es ist sehr cool, dass die Österreich-Rundfahrt wieder gibt. Da haben sich 4 Kontinentalteams in Österreich zusammengeschlossen, wo jetzt die Organisation übernommen haben, weil die einfach gesagt haben, für uns ist das fürs Überleben wichtig. Das ist eigentlich unsere einzige Bühne in Österreich, wo wir die Sponsoren wirklich groß zeigen können. Die haben da wirklich eine tolle Rundfahrt auf die Beine gestellt. Auch der Start ist in Dornbirn, das sind 5 Kilometer von hier, wo wir jetzt gerade da sind. Ich werde auch bei der Österreich-Rundfahrt so ein bisschen Koordinator sein, ein bisschen zwischen den Teams und der Organisation. Auf der anderen Seite werde ich ein bisschen Sponsorenbetreuung machen. Und es freut mich richtig, dass ich wieder mal bei so einem Event dabei bin, dass ich die ganzen Radsportbegeisterten wieder mal treffe, damit man am Abend wieder mal hinsitzen kann, wieder mal was trinken kann und einfach so das, auch das Rennfeeling wieder mal ein bisschen zu erleben, aber mal von der anderen Seite, ein bisschen von der Betreuerseite, wo man nicht jeden Tag Rennen fahren muss, wo man dann vielleicht sein Wissen weitergeben kann, wo man den Leuten erklären kann, warum läuft das Rennen nicht so ab oder warum attackiert er hier oder warum macht das Team das, einfach so ein bisschen die Taktik und das ganze Zeug ein bisschen weitergeben. Ich habe da auch vor 4 Wochen war hier auch ein lokales Rennen, das aber im Fernsehen übertragen wurde. Da war ich auch als Kommentator mit dabei, als Co-Kommentator. Ja. Hat richtig Spaß gemacht einfach, weil man hat sich irgendwie reinfühlen können in die Sportler, warum die jetzt das machen oder das und wie das Rennen jetzt abläuft.
Macht Bock, ne?
Ja, auf jeden Fall, weil da ist man wieder einfach ein Experte. Da war ich nicht einmal der Mitläufer, da habe ich wieder wirklich mal das Fachwissen ein bisschen rausziehen können, ohne eigentlich groß zu überlegen, weil man doch so viele Jahre mit dabei war.
Das finde ich super. Also bleib dir da auch treu, wo auch deinen neuen Berufsweg, dass du den eingeschlagen hast, ist ja völlig in Ordnung und da wünsche ich dir viel, viel Erfolg und Glück bei. Und bleib dir auf jeden Fall auch treu, ja, immer mal wieder was im Radsport zu machen, was sich gut vereinbaren lässt mit dem Beruf, weil ich glaube, das merkt man dann auch, dass man irgendwie ja doch mit dem Herzen immer noch dranhängt und einem das so viel gegeben hat. Und Thema kommentieren kann ich auch nochmal kurz sagen, 7., 8., 9. Juli kommentiere ich auch die Tour de France bei der Sportschau, bei der ARD. Freue ich mich auch drauf. Es ist auch die 7., 8. und 9. Etappe, also die drei Etappen vom ersten Ruhetag. Freue ich mich auch drauf, da zu kommentieren und das macht mir immer sehr, sehr viel Spaß. Und ja, Matthias, was ich dir zum Abschluss sagen kann, ist, dass ich habe mal überlegt, wenn ich irgendwann mal meine Karriere beenden sollte und ich habe alle meine, und da kommen ja einige zusammen, Teamkollegen, Wegbegleiter, wenn ich eine Party schmeißen würde, gibt es vielleicht 5 Leute auf diesen 10, 15 Jahren, die ich habe, wo ich sagen würde, ja, das sind nicht nur Teamkollegen oder sportliche Leiter, was auch immer, das sind wirklich Freunde für mich geworden, Menschen, die mir was bedeuten, die mir ans Herz gewachsen sind. Und da bist du auf jeden Fall einer davon, du bist einer von den 5, 6 Leuten, die ich auf meine Party einladen würde. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr dankbar, Radsport zu machen, weil man ja dann doch auch natürlich nicht von Hunderte, aber so ein paar Leute lernt man ja dann kennen, die man, mit denen man auf einer Wellenlänge ist, die man wirklich sehr, sehr mag. Das ist bei dir so, ich mag dich sehr. Jetzt hat es endlich mal geklappt, dass ich dich besucht habe. Du bist natürlich auch immer herzlich eingeladen, nach Köln zu kommen. Ich kann vielleicht nicht mit so einer schönen Natur dienen, aber dafür mit einem coolen Freundeskreis und ja, Köln ist eigentlich auch ganz nett. Die Stadt ist vielleicht nicht wirklich schön, aber man hat da eine gute Zeit, das verspreche ich dir.
Nee, ich will auf jeden Fall kein Kompliment nur zurückgeben. Wir hatten wirklich eine geniale Zeit, viel Spaß zusammen. Es hat auch wirklich Spaß gemacht, so auf dem Zimmer zu sein, auf dem Rennen zu sein. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich gewusst habe, ich fahre wieder ein Rennen mit dir. War immer richtig, richtig cool. Denkst du manchmal gerne zurück an die Zeit und werde dir auf jeden Fall mal besuchen kommen und mal schauen, wo du so abhängst oben bei dir.
Das freut mich sehr. Danke fürs Zuhören von dem, glaube ich, ich habe es schon mal gesagt, aber ein sehr, sehr ehrlicher Podcast. Man nimmt viel Insights mit, man nimmt viel, ja, einfach, wie das letztes Jahr so gelaufen ist mit und auch wie das Leben eines Radprofis halt einfach ist, ne? Also irgendwann ist das Kapitel Radfahren auch einfach mal zu Ende und da muss man ein neues Leben starten. Ich glaube, vor der Herausforderung stehen wir alle, die mal Radprofis sind und waren. Und bei dir ist es jetzt der Fall und ehrlicherweise macht es mir viel Mut zu sehen, wie du dein neues Leben lebst. Finde ich sehr respektabel und Glückwunsch dazu. Und die letzten Worte des Podcasts gehören dir.
Na, es ist immer so ein bisschen ein Risiko, was Neues anzufangen. Ich glaube, es ist für jeden im Leben, ob das ein Jobwechsel ist oder ob das die Freundin vielleicht wechseln ist oder die Frau, es ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden, aber wie immer gesagt, da wo eine Tür zugeht, geht wieder eine andere auf. Man muss das auch wagen, weil sonst wird man es nie wissen und ich habe mich jetzt für den Weg entschieden. Find's cool, macht mir bis jetzt richtig Spaß und an alle da draußen, ich glaube, man darf ruhig mal was wagen, was Neues Ding, weil zurückgehen kann man immer wieder. Dankeschön.